ARD.
SWR Kultur. Forum.
Trump, Milei, AfD. Wie viel Populismus verträgt die Demokratie? Das ist heute unser Thema und dazu sagt herzlich willkommen Michael Riesel. Sie gelten als die Schmuddelkinder im politischen Betrieb, die gegen Regeln verstoßen, Stress machen und mit denen man am liebsten nichts zu tun haben will und die doch scheinbar unaufhaltsam immer mächtiger werden. Ob Trump in den USA, Milei in Argentinien oder die AfD in Deutschland, kaum eine liberale Demokratie, die nicht schon vom Gespenst des Populismus heimgesucht worden ist. Wobei, Gespenster muss man fürchten, bei Populisten ist das nicht so klar, weil auch oft nicht klar ist, was sie eigentlich tun. Lügen Populisten oder trauen sie sich, Wahrheiten zu sagen, die andere verschweigen? Grenzen sie Menschen aus oder geben sie denen, die sich ausgeschlossen fühlen, eine Stimme? Machen sie die Demokratie kaputt oder retten sie sie? Darum soll es gehen, hier im Forum bei SWR Kultur mit dabei. Paula Diehl, Professorin für politische Theorie, Ideengeschichte und politische Kultur an der Universität Kiel. Der Journalist Ralf Schuler, Politikchef der Internetplattform News und Autor, Lasst uns Populisten sein, heißt eines seiner Bücher, erschienen im Herder Verlag. Und schließlich der Politikwissenschaftler Michael Zürn, Professor für internationale Beziehungen an der Freien Universität Berlin. Außerdem arbeitet er als Direktor der Abteilung Global Governance am Wissenschaftszentrum für Sozialforschung Berlin. Herr Zürn, gestern hat sich der 21. Bundestag konstituiert und noch nie waren extreme Kräfte im Parlament so stark. Extrem war dann auch der Ton. Abgeordnete der AfD schimpften auf die Kartellparteien, von den politischen Schrumpfgermanen von Rot-Grün war die Rede. Ist das der Stil, ist das die Form der politischen Auseinandersetzung, auf die wir uns in den kommenden 4 Jahren einstellen müssen?
Ja, von Seiten der AfD ganz bestimmt. Es ist eine Partei, die man als populistisch bezeichnen kann, die man viel besser als autoritär populistisch bezeichnen sollte. Da verbindet sich der Populismus mit einer Ideologie, die eben sich gegen die liberale Demokratie richtet, die autoritär ist, die nationalistisch ist, die antipluralistisch ist und die im letzten Kern als Ziel hat, die parlamentarische Demokratie zu überwinden, zumindest in ihrer existierenden Form. Und deswegen wird das Parlament genutzt, um das Parlament hinfällig zu machen.
Frau Diehl, was den Ton bei der AfD zusätzlich verschärft haben dürfte, mit 152 Abgeordneten ist sie jetzt die größte Oppositionspartei und darf im Bundestag trotzdem keinen eigenen Vizepräsidenten stellen. Finden Sie es richtig, dass die anderen Parteien die AfD da bei der Postenvergabe ausschließen?
Naja, das ist eine schwierige Sache. Zum einen, formell sollte man tatsächlich alle Parteien repräsentiert haben. Aber was macht man mit einer Partei, die die ganze Zeit die demokratische Regel nicht achtet? Das ist eine politische Frage. Und insofern muss man das auch bedenken.
Herr Schuler, mit Bodo Ramelow wurde sogar ein Kandidat der Linkspartei zum Bundestagsvizepräsidenten gewählt. Nur die Alternative für Deutschland geht wieder mal leer aus, obwohl sie es in 3 Wahlgängen versucht hat. Können Sie den Ärger der AfD nachvollziehen?
Den kann ich sehr gut nachvollziehen, denn im Grunde genommen lautet ja die Übereinkunft, ich sage ausdrücklich Übereinkunft, es ist ja keine irgendwie schriftlich niedergelegte Festlegung, dass man einen Vizepräsidenten wählen muss von allen anderen, aber die Übereinkunft lautet, wir wählen, auch wenn wir die Zähne zusammenbeißen müssen, von jeder Kraft, die im Parlament vertreten ist und in Fraktionsstärke da sitzt, wählen wir einen. Und bei der AfD kann man sich die Zähne nicht so weit zusammenbeißen, dass man sie mitwählt. Grundsätzlich gesehen ist jeder Abgeordnete frei seinem Gewissen und niemand ist verpflichtet, die AfD zu wählen. Insofern ist es Demokratie theoretisch in Ordnung, aber ich kann natürlich den Ärger verstehen, denn wenn man sich anguckt, was die Linke beispielsweise vorträgt, müssen ja in der Union die Leute auch mächtig ihre Zähne zusammenbeißen und die Graduierung, wie stark man gewillt ist, linken Populismus zu ertragen und rechten eben nicht mehr, die ist natürlich am Ende Geschmackssache.
Herr Zürn, hat Herr Schuler recht, da gibt es ein Ungleichgewicht in der Behandlung der Linkspartei und der AfD?
Es gibt eine unterschiedliche Behandlung, ob die gerechtfertigt ist oder nicht, das ist eine andere Frage. Man kann eine Unterscheidung treffen zwischen Links- und Rechtspopulismus. Damit meint man normalerweise, dass der Linkspopulismus eher traditionell linke Position, was das Verhältnis von Staat und Markt betrifft, einnimmt. Also eher sozusagen staatliche Regulierung gegen den Markt etc. Rechtspopulismus sind dann eher die Milleis dieser Welt, die Musks dieser Welt, die ganz extrem neoliberale Positionen einnehmen. Aber es gibt noch eine andere Unterscheidungsdimension, und das ist die, ob es ein Populismus ist, der sozusagen im Rahmen der existierenden liberalen Demokratie agiert, oder ob wir sozusagen einen autoritären Populismus haben, welcher gewisse Grundlagen der liberalen Demokratie in Frage stellt und auch die Verfahrensregeln der liberalen Demokratie in Frage stellt. Und in dem Sinne sind für mich die AfD eindeutig eine autoritär-populistische Partei. Bei den Linken würde ich sagen, sie sind es vielleicht zum ersten Mal nicht, seitdem eben Sarah Wagenknecht und der entsprechende Teil der Partei ausgetreten sind. Und insofern kann ich wiederum dann auch diese Differenzierung verstehen, weil wir im einen Falle eine linke demokratische Partei haben und im anderen Falle eine autoritär-populistische Partei. Dass das sozusagen möglicherweise bei inhaltlichen Positionen ähnlich weit auseinander liegt oder möglicherweise teilweise sogar bei inhaltlichen Positionen eine größere Nähe in der Migrationspolitik von, sagen wir, CDU und AfD gegeben ist als zu den Linken, das mag sein. Der entscheidende Punkt ist, haben wir es mit einer systemkritischen Partei zu tun, mit einer Partei zu tun, die liberale Demokratie untergraben will oder nicht. Und das würde ich den Linken in der momentanen Form nicht unterstellen. Das würde ich bei der AfD sehen, und von daher kann ich auch diese Differenzierung nachvollziehen.
Das finde ich aber insofern interessant, als dass die demokratischen Spielregeln eigentlich im Augenblick, aus meiner Sicht zumindest, weitgehend zur Abwehr der AfD außer Kraft gesetzt werden. Also ja. da haben wir ein Problem, wenn mir zur Abwehr nur noch bleibt, die eigenen Regeln zu brechen.
Ja, aber das hat gute Gründe. Und zwar, weil die AfD die Demokratie in Kernelementen ablehnt. Und zwar, wenn es darum geht, das Volk zu definieren. Und das ist der Hauptunterschied zwischen Rechts- und Linkspopulismus. Linkspopulismus ist marktkritisch, kapitalismuskritisch bis ablehnend. Das ist aber noch nicht demokratieablehnend. Während Rechtspopulismus einen Kern hat, in dem das Volk als exklusiv dargestellt wird und dann Minderheiten ausgeschlossen werden, was gegen zwei Prinzipien der Demokratie verstößt, nämlich Gleichheit und Menschenrechten. Das ist ja etwas, was unterschiedlich auftritt. Und die Frage ist hier, wie viel von diesen radikalen Ablehnungen demokratischer Prinzipien dabei ist. Im Rechtspopulismus ist immer eine Graduierung festzustellen. Je mehr von diesem Kern dabei ist, desto radikaler. Und insofern müsste man auch schauen, wie stark tritt dann die AfD ablehnen von diesen beiden Prinzipien, die der modernen Demokratie gehören. Und wie stark lehnt die linkspopulistischen Parteien, insofern ja hier die Linke, die Prinzipien der Demokratie. Das sind dann unterschiedliche Sachverhalte.
Frau Diel, lassen Sie mich da kurz nachfragen. Ist Linkspopulismus der bessere Populismus?
Ich würde nicht sagen, dass es bessere oder schlechtere Populismus gibt. Was man sagen kann, Populismus ist immer mit unterschiedlichen Ideologien verbunden. Also es kann sich unterschiedlich mischen. Und je nachdem, was für eine Ideologie dazu kommt, haben wir im Kern antidemokratische Elemente oder nicht. Und bei dem Linkspopulismus ist noch nicht im Kern antidemokratischen Elementen dabei. Allerdings können beide Arten des Populismus, rechts und links, autoritär werden. Und das ist noch eine andere Ebene, die dort dazu kommt.
Wir hören gerade die Nachrichten aus den USA vom Staatsumbau unter Trump, aus der Türkei, vom Machtkampf zwischen Erdogan und der Opposition. Täuscht der Eindruck, oder wird die Welt, zumindest die demokratische Welt, gerade von einer populistischen Welle überrollt?
Nein, der Eindruck täuscht nicht. Wir haben die neuesten Zahlen von Widem, ein sozusagen Bericht über die Entwicklung der Demokratie, nach denen eben in 2024 nur noch 28% der Menschen in der Welt in einer Demokratie gelebt haben. Das ist so wenig wie seit 1990 nicht mehr. Insofern besteht eine solche Welle. Mir ist nochmals ganz wichtig an der Stelle, die Unterscheidung zu treffen zwischen Populismus als einem generellen Phänomen, was wir über Jahrhunderte kennen, was in unterschiedlichsten Formen auftreten kann, und einer ganz bestimmten Bewegung, mit der wir jetzt zu tun haben. All die genannten Beispiele, die Sie bisher genannt haben, Trump, Milei, AfD, Erdogan, alle sind autoritäre Populisten, was für mich schon sozusagen fast eine eigene Ideologie darstellt, wo wir eben neben dieser scharfen Trennung von Eliten und Volk ein paar weitere Merkmale haben, die definierend sind für diese Gruppen. Nationalismus, Antipluralismus hat Frau Diegel genannt. Wir haben sozusagen auch eine Infragestellung von den deliberativen Verfahren, die für eine Demokratie üblich sind, für alle Verfahren, weil es geht darum, sozusagen den Willen der Bevölkerung eins zu eins umzusetzen. Und wer das macht, ist die Führung der jeweiligen autoritär-populistischen Partei. Und dazu bedarf es keiner Auseinandersetzung im Parlament, was der richtige Weg ist, weil der richtige Weg steht von vornherein fest. Das sind alles Merkmale von autoritär-populistischen Parteien. Und ich will nochmals unterstreichen, was Frau Diegel gesagt hat. Links-rechts ist eine Unterscheidung. Die andere ist autoritär, nicht autoritär. Und es gibt auch linkspopulistische Parteien und Bewegungen, die autoritär sind. Ein Extrembeispiel ist Maduro in Venezuela. Das ist Linkspopulismus pur und das ist stark autoritär. Also das sind zwei unterschiedliche Unterscheidungen, die wir an der Stelle zu treffen haben. Und wichtig ist, dass wir bei autoritär-populistischen Parteien Feinde der liberalen Demokratie haben. Insofern sind diejenigen, die für die liberale Demokratie einstehen, glaube ich, nicht auf undemokratischem Boden, wenn sie sagen, dass wir denen keinen Posten geben, der tatsächlich über die Verfahren des Austausches im Parlament zu wachen hat. Das ist ja nicht mal ein inhaltlicher Posten, sondern das ist sozusagen ein Verfahrensposten. Und die Vereinbarung, die getroffen worden ist, ist damals zwischen Parteien getroffen worden, die alle der Ansicht waren, dass sie sich gegenseitig als demokratisch ansehen. Insofern kann jedes Mitglied einer jeden Partei sozusagen diese Verfahren überwachen. In dem Moment, in dem nun sozusagen eine Partei im Parlament ist, die mit 20% zwar stark vertreten ist, aber eben sozusagen diese Spielregeln eigentlich eher dazu nutzt, um sie zu überwinden, finde ich es nachvollziehbar, dass eine solche Person dann nicht zum Parlamentspräsidenten oder Vizeparlamentspräsidenten gewählt werden kann.
Herr Schuler, wenn Sie fordern, lasst uns Populisten sein, welchen Populismus meinen Sie dann?
Das ist ein ganz interessanter Punkt. Ich bin ja im Prinzip der nicht akademische Teil hier heute in der Debatte. Und ich würde trotzdem ganz gerne nochmal auf die Unterscheidung kommen. Es gibt einen Populismus, der im Prinzip ein Grundbestandteil jeder Art von Politik, vom Einsetzen für die Polis ist, nämlich die Stimmung im Lande aufzunehmen und zu vertreten. Das ist eigentlich Grundanliegen jeder Politik. Und dagegen ist im Grunde auch nichts zu sagen, auch wenn es mitunter dann übertrieben wird. Ich habe einen grünen Plakat in Berlin gesehen, da stand dann Löhne rauf, Meeresspiegel runter. Das ist klassischer Populismus. Erstens, durch die Tarifhoheit ist es nicht im Sinne der Politik, die Löhne festzulegen. Eigentlich Mindestlohn ist schon wieder eine Ausnahme. Und die Meeresspiegel runterzukriegen ist also auch nur sehr mittelbar. Aber das klingt erstmal super. Das ist so der harmlose Populismus. Worüber wir reden ist, dass in der letzten Zeit Populismus als eine Art politischen Gattungsbegriff definiert wurde, unter denen bestimmte Parteien fallen. Wobei ich interessanterweise schon auch konstatieren muss, dass Milei drunter fällt, der eigentlich ein Marktradikaler ist, was nicht zwingend populär ist von den Politikbetroffenen, ist eigentlich schon ein interessanter Effekt. Und ich würde tatsächlich auch das Autoritäre als den Kernunterscheidungspunkt sehen, bin allerdings komplett anderer Meinung. Also ich sehe die Systemüberwindung, sehe ich bei den genannten Parteien derzeit nicht. Ich sehe sie, aber das mag ein biografischer Rucksack sein, den ich mit mir rumschleppe, weil ich in der DDR aufgewachsen bin, 24 Jahre da verbracht habe. Ich sehe ihn eher dort, wo beispielsweise Eigentum in Frage gestellt wird, was für mich aus, ich hatte die Gelegenheit, unfreiwillig mich mit den Ideologien, vor allen Dingen im Links, beschäftigen zu müssen, was der zentrale Begriff ist, um die freie Marktwirtschaft in Frage zu stellen. Da, wo das Eigentum abgeschafft wird, ist im Prinzip ein dirigistischer Zugriff völlig zwingend. Und insofern sehe ich da erste Ansätze, auch wenn ich zugeben muss, dass weder bei der Linken noch bei der BSW ich jetzt revolutionäre Konzepte im Sinne von Marx zur Verstaatlichung und zur Überwindung des Kapitalismus sehe. Ich erkenne allerdings bei der AfD eben auch nicht, dass sie eine andere Staatsform anstreben. Und was das demokratiebewahrende Element beim Bundestagsvizepräsidenten betrifft, also wenn jetzt ein Bundestagsvizepräsident permanent missliebigen Meinungen das Mikrofon entziehen würde, dann finde ich, dann kann man ihn da problemlos über den Ältestenrat entfernen. Solange das nicht der Fall ist, finde ich, hat er einen Vorschuss verdient. Und was an Beispielen genannt wurde, also Antipluralismus, das ist erlaubt. Also ich darf als freier Bürger in einer Demokratie, darf ich sagen, ich bin kein Anhänger von Vielfalt. Das darf ich einfach. Nationalismus, wenn er übersteigert wird, wenn er sich gegen andere richtet, ist es zweifellos eine schädliche Gesinnung im Sinne vom friedlichen Zusammenleben der Völker. Ein gesunder Patriotismus, der von der Linken oftmals eben schon ins Nationalistische definiert wird, ist aber zulässig. Und insofern würde ich wirklich trennen wollen zwischen den Gesinnungen, die uns möglicherweise unsympathisch sind, auch übrigens dem Auftreten, darüber haben wir noch nicht gesprochen, also die Umgangsformen der AfD sind in hohem Maße anstößig, gerade auch für ein bürgerlich-konservatives Publikum. Aber auch das kann bei der Beurteilung, ob jemand demokratiegefährlich ist, ob er die Demokratie überwinden will oder nur deren Nutznießer ist, erstmal keine Rolle spielen. Also Sympathie kann ich da nicht anrechnen, sondern ich müsste wirklich gucken, arbeiten die daran, demnächst den Reichstag aufzulösen, beispielsweise?
Frau Diel.
Ja, da sind die ja viele Sachen jetzt angesprochen haben. Die eine Sache ist die Meinungsfreiheit. Wir haben Meinungsfreiheit, natürlich kann man das sagen. Die andere Frage, ob das qualifiziert ist, um eine demokratischen Spielregel zu bedienen. Und in dem Moment, dass ich dann Prinzipien der Demokratie widersprechen, kann ich problemlos sagen, das ist keine demokratische Haltung. Und zwar, wenn ich dieses grundsätzliche Prinzip Gleichheit gegenüber dem Gesetz widerspreche, wenn ich sage, es gibt Gruppen, die einfach oben stehen und Gruppen, die unten stehen, aus deren Wertigkeit her. Und ein großes Beispiel ist das Wort Schrumpfgemann. Das ist ein Wort aus der Weimarer Republik, verwendet durch rassistische Gruppierungen. Und das ist einfach eindeutig, dass man hier mit einem Diskurs spielt, das nicht demokratisch ist. Und das ist jetzt etwas anders, als zu sagen, man darf das nicht sagen, man sagt alles. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist hier, in welcher Art und Weise soll ein Parlament sich verständigen, wenn es dann um diesen Fall geht. Und da hat das Parlament bestimmte Regeln, um eine demokratische Auseinandersetzung zu bekommen. Und wenn man diese Regeln nicht beachtet, dann hat man das Problem, dass es keine demokratische Auseinandersetzung möglich ist, auch wenn man unterschiedliche Meinungen und Sichtweisen hat.
Also, Schrumpfgemann ist sicherlich kein sympathischer Begriff, würde ich auch, wäre mir jetzt nicht zu eigen. Ich will bloß mal darauf hinweisen, Gregor Gysi in seiner Eröffnungsrede gestern hat die 500 Fragen, die die Unionsfraktion gestellt hat zur neutralen Finanzierung von NGOs, ausdrücklich als missliebig erwähnt und das dürfe man nicht tun. Auch die jetzt verhandelnden SPD und die Grünen haben sich gegen diese parlamentarische Anfrage gewehrt. Das ist ein elementares demokratisches Recht einer Oppositionsfraktion, parlamentarische Anfragen zu stellen. Und hier wird dieses Recht in Frage gestellt. Das sind Elemente, wo ich sage, da haben Leute extremes Problem mit Demokratie. Das muss mir überhaupt nicht gefallen. Ich muss mich dem aber beugen und muss diese Fragen beantworten. Und ich sollte auch vermeiden, öffentlich die Nase zu rümpfen, als wäre das Nachfragen einer Unionsfraktion irgendwie anstößig oder sowas. Und das ist deshalb interessant, dass wir sprechen, weil ich glaube, wir machen uns nicht klar, wie unterschiedlich die Wahrnehmungen in den jeweiligen Lagern sind. Und auf der einen Seite würde man eben dieses öffentliche Kritisieren eines parlamentarischen Fragerechts auf der konservativen Seite als einen massiven Einschnitt, als eine Bedrohung, als ein Heraufziehen linker, autoritärer Vorstellungen empfinden, während die Linke beispielsweise das Unterscheiden nach Herkunft und Ethnien als neuen Rassismus kritisiert, obwohl der ethnische Volksbegriff natürlich auch im Grundgesetz eine Rolle spielt. Also Spätaussiedler sind nur deshalb Deutsche, weil sie dem deutschen Kulturkreis angehören, sonst wären es einfach Russen. Das wird dann im linken Lager ausgeblendet und deshalb ist es so extrem wichtig, finde ich, dass man sich versucht, die gegenseitigen Wahrnehmungswelten klar zu machen, dann kann man nämlich vieles entschärfen.
Also ich will zunächst mal zwei Dinge hervorheben, wo ich mit Herrn Schulhöber einstimme. Das eine ist natürlich, sozusagen das parlamentarische Fragerecht darf nicht in Frage gestellt werden, aber das ist was anderes als die Wahl eines Vizepräsidenten und dass die alte Linke auch durchaus autoritäre Elemente hatte, die eben auch mit der ehemaligen Verankerung der Partei in der DDR und der PDS zu tun hat und da natürlich Gregor Gysi irgendwie auch schon noch eine Rolle spielt. Das ist richtig, stelle ich überhaupt nicht in Frage, aber ich würde eben dann auch an der Stelle sagen, ja okay, dann haben wir es vielleicht mit autoritären Elementen Elementen zu tun, die man dann auch nicht in bestimmte Posten wählen kann. Zweitens, ich sehe auch und will das auch nochmal unterstreichen, dass der Fall Milei vielleicht wahrscheinlich wirklich der problematischste ist in dieser ganzen Reihung von Namen, die wir haben, weil tatsächlich an der Stelle sozusagen das Neoliberale offensichtlich bisher wenigstens das Autoritäre zu überwiegen scheint, sage ich mal. Aber was mir ganz wichtig ist, an der Stelle nun zu sagen, naja, die AfD, die will doch eigentlich gar nicht an das Kerngeschäft der Demokratie ran. Das kann ich ehrlich gesagt dann gar nicht mehr so richtig nachvollziehen. Wir haben sozusagen eine enorm enge Verzahnung, Vernetzung von autoritär-populistischen Parteien in Europa und im gesamten Globus. Dazu gehören natürlich dann auch die Bolsonaros der Welt, dazu gehört Orban und viele andere mehr. Wir haben das demonstriert bekommen durch das Treffen von Vance und Weidel, wo sozusagen ein absoluter diplomatischer Vertrauensbruch ersten Grades stattfand, dass der Vizepräsident der USA nicht mehr sozusagen Fragen seiner Kolleginnen und Kollegen beantwortet, sondern unmittelbar zu seiner Parteifreundin geht. Wir haben also hier eine Gemeinsamkeit dieser Gruppen. Und wir sehen, dass diese Gruppen, wenn sie das zweite Mal gewählt worden sind, alle systematisch einem bestimmten Skript folgen, wie die Demokratie, die liberale Demokratie, sage ich, untergraben wird. Das erste ist, dass eben die Gerichtsbarkeit in Frage gestellt wird, nicht mehr anerkannt wird, dass die Verfassungsgerichte in ihrer Wirksamkeit unterlaufen werden. Der zweite Schritt besteht im Allgemeinen darin, dass die Medienlandschaft verschoben wird und tatsächlich die Qualitätsmedien außer Kraft gesetzt werden und wir erhebliche Einschränkungen der Medienfreiheit erleben. Und der dritte Schritt ist dann, dass tatsächlich die Opposition bearbeitet wird und in Teilen unterdrückt wird. Das ist das Skript, was wir in Ungarn erlebt haben, was wir das erste Mal wahrscheinlich sogar in Russland schon vor einiger Zeit erlebt haben, was wir jetzt gerade live in den USA nachvollziehen können, mit großem Schrecken über das Tempo. Ich komme gerade aus den USA und kann sagen, was dort stattfindet, ist einfach ein Versuch, bestimmte Grundregeln der liberalen Demokratie zu unterlaufen. Und wenn man dann sagt, nee, das sehe ich alles nicht, die AfD ist eigentlich was ganz anderes, und wenn man da das Parteiprogramm anschaut, so schlimm ist es ja nicht, dann kann ich das nicht mehr nachvollziehen, weil das ist dann politisch naiv, wenn man nicht sieht, in welchem Kontext diese Partei agiert, mit welchen Partnern sie agiert und was das Ziel dieser Bewegung ist, die tatsächlich eine globale Bewegung ist und die liberale Demokratie weltweit in eine Rückzugsposition bringt.
Frau Diehl, das ist interessant. Herr Zürn spricht Donald Trump an. Und gerade macht die Trump-Regierung ja mit einer Datenpanne Schlagzeilen. Geheime Einsatzpläne der US-Armee, die offenbar versehentlich auch mit Journalisten geteilt wurden. Das ist dilettantisch, das ist blamabel. Und das scheint zu bestätigen, Leute, die sagen, man muss die Populisten nur an die Macht lassen und schon entzaubern sie sich selbst. Was sagen Sie?
Naja, ich bin mir nicht sicher, ob das zu einer Entzauberung führt, weil dazu gehört eine außerhalb der eigene Machtposition, die agieren kann und dagegen was unternehmen kann. Ich sehe innerhalb der republikanischen Parteien nicht wirklich eine Bewegung gegen diese Reihe an, ich würde nicht sagen Pannen, aber eine Reihe an Skandale, die in den USA sieht. Man sieht wenig Empörung und nur von den Demokraten, und das ist nicht so wahnsinnig viele Bewegungen drin, um das alles, was in früheren Zeiten schon längst zu einem Impeachment geführt hätte, dazu zu bringen. Zu der Verbindung von Neoliberalismus und Autoritarismus, die Herr Zürn jetzt schon erwähnt hat. Es gab tatsächlich einen anderen Fall, der nicht so libertär daherkommt wie Milei, aber sehr neoliberal ökonomisch. Das ist der Fall von Fujimori in Peru. Und das geht zusammen. Das ist eine hybride Kombination, die sehr merkwürdig aussieht, aber die funktioniert. Und das funktioniert auch, weil es dann versprochen wird, nachdem der Staat kaputt gemacht wird, dann kommt die Befreiung. Das ist genau das Versprechen von der amerikanischen Regierung im Moment, aber auch von Milei in Argentinien.
Herr Schuler, ich möchte noch mal nachfragen. Wenn Sie das sehen, was in den USA gerade passiert, warum ist der Populismus für Sie ein Hoffnungsschimmer?
Das geht jetzt ein bisschen weit. Ich habe weder meine politischen Sympathien in den Begriff projiziert, noch habe ich irgendwo geschrieben, dass das ein Hoffnungsschimmer ist. Ich sage nur, weil wir jetzt auch zum Beispiel immer von liberaler Demokratie reden. Also Demokratie mit irgendwelchen Adjektiven davor halte ich schon für schwierig. Demokratie, das ist nämlich ein verbreitetes Missverständnis, gerade auch bei diesen großen Demonstrationen, die für Demokratie und gegen Rechts auf die Straße gehen. Demokratie ist erstmal lediglich ein Mechanismus zur Herstellung von gesellschaftlich akzeptierten Mehrheiten über das Mehrheitsprinzip, über Parlamentarismus. Und man kann, wenn man will, noch die Menschenwürdegarantie im Grundgesetz vielleicht mit dazu nehmen. Aber Demokratie ist als sich kein Inhalt, kein politischer Themenkanon. Demokratie bedeutet nur, dass wir einen Modus gefunden haben und Regeln, wie wir diejenigen bestimmen, die maßgeblich Einfluss nehmen auf unser politisches Mess- und Regelsystem. Und wenn ich eine zugelassene Partei habe, die tritt zu Wahlen an, den Ostdeutschen hat man gesagt, ja, das ist jetzt also die Weiterentwicklung, des, seid froh, dass er in der Freiheit angekommen ist. Demokratie bedeutet friedlicher Machtwechsel. Und dann haben die gesagt, gut, das ist geradezu aus dem Lehrbuch, wir gründen eine Partei, waren übrigens weitgehend Westler, die gegründet haben. Die Partei gewinnt Wahlen und dann heißt es aber, ja, sorry, so war das nicht gemeint. Also aus diesem Programm bitte nichts auswählen, sondern wir geben euch sozusagen ein verengtes Programm. Aus dieser Bandbreite dürft ihr auswählen. Das kann man schwer vermitteln und da wächst dann einfach der Trotz. Und das müssen wir uns erstmal klar machen, dass wir sozusagen die Demokratie schlechthin trennen müssen von den Inhalten, die damit verbunden werden. Und wenn ich jetzt sozusagen hochrechne, wie Herr Zürn das auch gemacht hat, wie es wohl laufen würde, wenn die rankämen, dann sind das natürlich Unterstellungen, die machen es sehr, sehr schwierig. Wenn ich so anfange, rede ich jedem das Wort, der sagt, ja, da kommt eine grüne Diktatur und da wird ganz schlimm, also ich muss die Grünen martialisch bekämpfen. Demokratie bedeutet, ich muss mich der Mehrheit weitgehend unterwerfen, es sei denn, sie hat ganz klar menschenfeindliche Züge. Darüber kann man ja reden. Und wenn es einfach Mehrheiten gibt, die jetzt zu 20% die AfD da reingewählt haben, muss ich damit umgehen. Wenn ich jetzt sage, diese 20% der deutschen Bevölkerung haben keinen Zugang zum politischen Mess- und Regelsystem. Eure Meinung ist schlichtweg egal, die wird rausgenommen. Dann habe ich ein riesengroßes demokratisches Problem, was aus meiner Sicht viel problematischer ist als die inhaltliche Debatte über einzelne Programmpunkte. Und das ist meine Besorgnis. Wir können gerne noch über einzelne Themen sprechen. Ich sehe vor allem in populistischen Bewegungen einen Pendelrückschlag zu einer Unterrepräsentanz bestimmter Meinungen und bestimmter Themenkanon. Und Politik ist ja wie Wasser und füllt im Prinzip die Lücken, die da sind. Und damit muss man dann umgehen und man kann es nicht versuchen, repressiv aus dem politischen System rauszudrücken, weil erstens bedient man sich dann undemokratischer Mittel und zweitens wird es die Wähler und die Anhänger der Bewegung nie überzeugen und man steigert eher den Druck im Kessel.
Herr Zürn, Populismus als ein Korrektiv, das eine Repräsentationslücke füllt.
Ich meine, Herr Schuler hat an einer Stelle recht und da würde ich ihn unterstützen. Es ist natürlich so, dass es in bestimmten Teilen unserer Gesellschaft Neigungen gibt, wenn die, ich sage jetzt mal, linksliberale Grundposition nicht eingenommen wird bei bestimmten Fragen, dass das dann gleich als brutal antidemokratisch eingeschätzt wird. Das ist aber nicht mein Punkt. Das ist ein Problem, das wir teilweise haben. Vielleicht gibt es eine sozusagen zu starke Hegemonie des gab es eine zu starke linksliberale Hegemonie im politischen Denken und es kann nicht angehen, dass sozusagen inhaltliche Positionen, die dann dieser Hegemonie nicht folgen, bei bestimmten Policies, was Geschlechter, Migration und all diese Fragen anbetrifft, dass die ausgeschlossen werden. Das ist nicht der Punkt. Sozusagen für eine schärfere Migrationspolitik zu sein, ist noch nicht antidemokratisch, auch wenn ich sie aus vielerlei Gründen für nicht besonders sinnvoll halte. Das teile ich. Aber was Herr Schuler natürlich komplett übersieht, ist, dass diese Themen ja sozusagen als Mobilisierungspotenzial für eine Partei genommen werden, die damit sozusagen eine Umwandlung des politischen Systems betreiben will. Und zu sagen, das darf man nicht unterstellen, ohne dass es den Beweis dafür gibt, heißt natürlich, ja, dann müssen wir sie halt mal machen lassen und sehen, ob sie es wirklich machen. Wir haben in dem Falle eine erfahrungsgesättigte, global erfahrungsgesättigte Erfahrung, dass diese drei Schritte, die ich genannt habe, Unterminierung der Gewaltenteilung, Verletzung von Grundrechten, das ist die Informations- und Pressefreiheit, das erste ist sozusagen die Beschränkung der Gerichte und sogar das Unterbinden einer funktionierenden, effektiven Opposition, dass das alles Programmpunkte von autoritären Populisten an der Macht sind und sie werden dann zu populistischen Autoritären. Und das sind nicht nur Elemente, diese drei Elemente, sind nicht nur Elemente der liberalen oder parlamentarischen Demokratie, sondern diese drei Elemente sind Voraussetzung für jede Form von Demokratie, die ich mir denken kann. Sonst ist es keine Demokratie. Ja, man kann sich eine Demokratie vorstellen, die vielleicht nicht parlamentarisch ist. Völlig klar. Aber man kann sich keine Demokratie vorstellen, in der es nicht irgendwie eine Gewaltenteilung und eine Beschränkung der Exekutive gibt, in der es nicht sozusagen Grundrechte gibt und in der es nicht die Möglichkeit einer Opposition gibt. Und das sind die drei Elemente des Programms von autoritär populistischen Parteien, wie wir sie in Ungarn beobachtet haben, wie wir sie derzeit in den USA beobachten, wie wir sie in verschiedenen lateinamerikanischen Ländern gesehen haben und wie es sozusagen eingeschrieben ist in die Logik und Programmatik einer transnationalen Bewegung von autoritär-populistischen Parteien. Und deswegen, glaube ich, ist es notwendig für eine Demokratie, die wehrhaft sein will, sich dagegen zu wehren. Goebbels hat mal einen wunderbaren Aufsatz darüber geschrieben, in der er sich darüber lustig machte, dass die liberale Demokratie ihnen, den Hauptgegnern der liberalen Demokratie, den Nationalsozialisten, die gleichen Rechte zuschreibt wie allen anderen Parteien auch.
Frau Diehl, wenn man sich anschaut, wer die AfD bei der Bundestagswahl gewählt hat, dann sind das Angestellte, es sind Arbeitslose, aber vor allem Arbeiter. 38%. Und das ist im Rest Europas ganz ähnlich. Rechtspopulisten, das sagen Beobachter, sind in vielen Ländern die neuen Arbeiterparteien. Warum ist das denn so? Kämen dafür, wenn überhaupt nicht, Linkspopulisten in Frage?
Ja, da kommen wir zurück zu dem ambivalenten Status des Populismus gegenüber der Demokratie. Der ist nicht nur negativ, sondern der kann auch Mobilisierung und Lücken auftun. Und man spricht seit langem über eine Repräsentationskrise in der Demokratie, dass die Parteien nicht mehr in der Lage sind, ihre Wählerschaft wieder abzubilden in deren Fragen. Und eine der Fragen, die sich immer wieder stellt, ist die Frage der Gleichheit. Und da tut der Populismus den Finger auf die Wunde auf unterschiedliche Art und Weise. Und der Rechtspopulismus verschiebt das auch noch in Richtung Innen und Außen. Das heißt, diejenigen, die Gleichheit genießen und diejenigen, die keine Gleichheit genießen können. Daher sieht man schon ein Potenzial. Die andere Frage ist die Frage der Demokratie, ob sie dann nur ein Regelwerk ist für Mehrheitsentscheidungen sein kann. Das wäre zu kurz gedacht, würde ich sagen. Wir schauen nur das Referendum von 1934 an. Die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland hat tatsächlich für die Gesetze des Nationalsozialismus gewählt. Das ist aber noch nicht demokratisch. Das heißt, es könnte Entscheidungen geben, die nicht demokratisch sind. Das ist ein normativer Kern dabei, was dann zeigt, wie Demokratie zu leben ist. Und dazu gehört die Beachtung der Zivilrechte. Dazu gehört Pressefreiheit, das hat Herr Zurn jetzt schon gesagt. Und dazu gehört auch die Anerkennung von denjenigen, die zu der Bevölkerung gehören, als angehörig. Und insofern, dass Demokratie nur als Regelwerk zur Mehrheitsbestimmung zu sehen ist, wäre hier zu kurz gedacht. Und es ist genau in diesen Feinheiten, dass Rechtspopulismus operiert. Jetzt der Unterschied, ist das schon so weit oder nicht, dass man dagegen verstößt, dann nämlich die Prinzipien der Demokratie. Solange man nicht an der Macht ist, kann man das noch nicht richtig durchsetzen. Aber im Diskurs sehen wir schon die Intentionen. Und da sieht man schon, in welche Richtung das gehen kann.
Herr Schuler, wie erklären Sie sich, dass die AfD gerade in der Arbeiterschaft so populär ist?
Es ist aus meiner Sicht viel zu kurz gesprungen, was gerade im linken Lager lange Zeit wiederholt wurde, die Abgehängten und die sozial Schwachen. Also man hat lange Zeit ja, das war ja Kernbestandteil überhaupt der gesamten marxischen Theorie, in sozialen Klassen zu denken. Das ist hier nicht der Fall. Wir sehen ganz klar, dass es Themen sind. Übrigens sieht man das auch sehr stark bei den repräsentierten Geschichten in den sozialen Medien, dass auf TikTok beispielsweise nicht alles gleich populär ist, sondern es kommt auf die Inhalte an. Und da sehen wir tatsächlich einen Themenkanon, der von Migration reicht, bis hin zu der Frage Nation, aber sehr stark zum Beispiel auch das Gender-Thema, was deshalb ja eigentlich bizarr ist, weil das Gender-Thema aus dem bürgerlichen Lager überhaupt nicht kam. Das kam wirklich aus dem linken Lager, weil Linke ständig versuchen, neue Emanzipationsobjekte zu finden, denen zu stärkerer Repräsentanz verholfen werden muss. Und dagegen gibt es halt Widerstand in sagen wir mal, im unteren Drittel der sozialen Pyramide, die einfach sagen, nee, diese Themen finden wir irgendwie zu abgehoben. Das ist aber sehr schwer zu beheben, natürlich, das Problem. Und weil Frau Diehl jetzt ein paar Mal auch auf Gleichheit abhob, ich muss als Politiker, und ich habe jetzt über 30 Jahre aus dem parlamentarischen Raum inklusive Kanzleramt, 12 Jahre mit Merkel unterwegs und so weiter berichtet, das Kernmaterial der Politik ist sozusagen die Gesellschaft. Wenn ich ein falsches Bild von Gesellschaft habe, dann werden auch meine Maßnahmen, die ich beschließe, zu Verwerfungen führen. Und dieses Thema Gleichheit ist, glaube ich, ein sehr, sehr schwieriges. Viele Menschen in auch den europäischen Staaten möchten schlichtweg nicht gleich mit allem und der ganzen Welt sein. Auch wenn das in bestimmten Weltbildern einfach eine sehr gemütliche Vorstellung wäre. Aber ich halte es deshalb zum Beispiel schon für eine Illusion zu glauben, dass Europa zu einem Bundesstaat zusammenwächst, weil gerade auch unsere Nachbarländer einen Teufel tun werden, sich irgendwie mit Deutschen zu identifizieren. Kann man verstehen aus historischen. Nur, wenn ich Gleichheit als Kernprinzip ansehe und feststelle, dass in den jeweiligen Basismilieus eine Gleichheit zwischen mir und einem Migranten überhaupt nicht so akzeptiert wird. Also wenn ich selbst im bürgerlichen Lager Leute erlebe, die sagen, meine Frau geht nicht mehr zum Geldautomaten, weil sie dadurch irgendwelche Migrantengruppen durch muss, dann muss ich feststellen, dass meine intellektuelle Vorstellung von humanitären Prinzipien und die gelebte und die wahrgenommene auseinanderfällt.
Da darf ich was kurz fragen, weil das waren so viele Themen, dass ich mich ein bisschen verloren habe. Es ging um Gender und europäischen Föderalismus, um Migranten und um Gewalt. Ich habe es nicht so ganz verstanden, worauf Sie hinaus wollen, Herr Schuller.
Das ist der Themenkanon, der ja von diesen sogenannten populistischen Bewegungen ja bedient wird. Also das Gender-Thema ist ganz stark, Migrationsthema ist ganz stark, innere Sicherheit ist ganz stark. Die Union hat mit dem Politikwechsel und mit Migration, wir erinnern uns, Friedrich Merz, ich werde am ersten Tag meiner Kanzlerschaft mit der Richtlinienkompetenz, ziemlicher Unsinn, rein politiktheoretisch, aber ist egal. Mit diesem Gestus hat er immerhin es zum stärksten Ergebnis bei der Bundestagswahl gebracht. Also das sind die Themenfelder, die besetzt werden und wo ich den Eindruck habe, dass tonangebende Eliten, ich sage das extra mal so diffus, weil man das schwer zuordnen kann, sind es nur Parteien, sind es Verbände, ist es eine gesellschaftlich vernehmbare Elite in Medien und Kulturvereinen etc., wo ein Widerspruch offensichtlich entsteht zwischen einfachen Menschen und denjenigen, die im öffentlichen Leben wahrnehmbar sind. Und dieser Widerspruch löst sich auf, indem die dann da unten zu Parteien laufen, die sagen, ja, der Gestus ist uns jetzt vielleicht ein bisschen unsympathisch und ungehobelt, aber ist uns immer noch lieber als das, was wir da oben sehen.
Ich würde gerne kurz beim Thema Migration bleiben, Herr Zürn. Herr Schuller hat darauf hingewiesen, Friedrich Merz hat im Wahlkampf einen Politikwechsel in der Migrationspolitik angekündigt. Wie wichtig ist denn das Thema auch im Hinblick darauf, ob sich der Höhenflug der AfD jetzt fortsetzt?
Ich glaube, das Thema ist überschätzt. Der Grund für den Aufstieg von autoritär-populistischen Parteien liegt tiefer als in der Migrationsfrage. Und ich würde auch, wenn ich kurz das entfalten darf, sagen, nein, ich glaube nicht, dass die AfD die neue Arbeiterpartei ist. Dem Erfolg von autoritär-populistischen Parteien und der AfD liegen im Kern zwei Entwicklungen zugrunde. Zwei tiefe Unzufriedenheiten und nachvollziehbare Unzufriedenheiten mit der Funktionsweise der liberalen Demokratien im 21. Jahrhundert. Das eine ist, dass es immer weniger gelingt, das Versprechen, und es ist gar nicht sozusagen die materielle Ungleichheit, dass der Gini-Index so nimmt und die Ungleichheit der Verteilung von privaten Einkommen in der Gesellschaft zuwächst. Das ist auch der Fall und das ist auch problematisch und ist als solches problematisch, aber der entscheidende Punkt scheint mir, das zeigt sich immer mehr in Studien zu sein, dass das Versprechen der Daseinsfürsorge, das Versprechen, dass alle Menschen den gleichen Zugang zu Grundgütern haben. Dazu gehört Verkehr, dazu gehört Wohnen, dazu gehört Gesundheit, dazu gehört Bildung, dass dieses Versprechen immer weniger eingehalten wird und von daher Menschen, die nicht mehr den gleichen Zugang zu diesen Gütern haben, zunehmend unzufrieden sind mit dem System und dann tatsächlich auch autoritär-populistische Parteien wählen. Das sind aber Dinge, die vor allem natürlich durch den Stadt-Land-Unterschied betont werden. Das sind vor allem Menschen, die dann wirklich abgekoppelt sind von der Infrastruktur oder eben in Städten die Mieten nicht mehr zahlen können. Das ist ein Grund des Wachstums. Diese Unzufriedenheit, weil Grundgüter nicht mehr für alle gleichermaßen zugänglich sind, weil die staatliche Daseinsfürsorge nicht mehr funktioniert oder nicht mehr so funktioniert, wie es in besten Zeiten funktioniert hat. Und der zweite Grund liegt in der Unzufriedenheit mit der Demokratie, wie die Demokratie funktioniert. Es ist eben so, dass im Zuge der Globalisierung zunehmend europäische und internationale Institutionen viele Entscheidungen treffen, dass im Zuge all dieser Krisen, die in den letzten 20 Jahren aufgetreten sind, die Experten eine große Bedeutung gewonnen haben. Draghi und Drosten sind große Namen. Und das alles führt dazu, dass natürlich die Stimme, die man in der Wahlkabine abgibt, nicht mehr so bedeutend ist. Die Parlamente haben sich ein Stück weit selbst entmachtet, haben sozusagen delegiert ihre Entscheidungskompetenz in Verfahren hinein, die von vielen einfachen Leuten mit weniger Bildung, die nicht Englisch sprechen können, die keine internationale Erfahrung haben, die auch nicht die Gewinner der Globalisierung sind, sehr, sehr kritisch beäugt werden, beziehungsweise dann auch sehr schwer zu verstehen sind. Das ist sozusagen die Auslagerung der Demokratie an expertokratische und internationale Institutionen. Und das ist ein zweiter Treiber der Unzufriedenheit.
Herr Schule, Herr Zürn hat gerade von Infrastruktur gesprochen, davon, dass die Leute sich vom Staat im Stich gelassen fühlen. Jetzt hat der Bundestag vor kurzem ein gigantisches Schuldenpaket verabschiedet, das es der neuen Regierung ermöglicht, Milliarden in eben diese marode Infrastruktur zu pumpen und den Staat damit wieder handlungsfähig zu machen. Ist das also genau der richtige Weg, um Bewegungen wie die AfD zu bekämpfen?
Nein. Also mit Geld heilt man keine gesellschaftlichen Brüche. Das könnte eine Chance sein, aber das tiefergehende Problem, und darüber berichte ich ja nun seit Jahr und Tag, ist ja ein anderes. Es ist ja das Problem, dass wir in Deutschland an Geldmangel in der Nachkriegszeit selten gelitten haben, aber wir haben das Geld nicht auf die Straße bekommen und in letzter Zeit ist es halt noch schlimmer geworden. Das heißt, die Planungszeiten für eine Brücke, wenn das Geld da ist, sind viel zu lang. Wir haben zum Beispiel keine Planungskapazitäten in den jeweiligen Ländern. Und was Herr Zürn sagte, das ist in der Tat ein Riesenproblem. Es gibt aus meiner Sicht eben zwei Schienen. Das eine ist die politische Repräsentanz, wo einige Menschen den Eindruck haben, sie kommen nicht vor und sie können sich nicht artikulieren und das, was bisher an Parteienspektrum da waren, das ist für sie nicht da. Das andere ist tatsächlich, dass die Demokratie nicht liefert oder zu lange liefert, aus den von Herrn Zürn beschriebenen Gründen, weil die politadministratorischen Vorgänge zu lange sind, zu ineffizient sind. Wie lange reden wir über Digitalisierung? Wie lange reden wir über Infrastruktur? Wie lange reden wir über Sicherung der Außengrenzen der Europäischen Union? Und es passiert aber nichts aus nachvollziehbaren Gründen. Man kann das nicht funktionieren zwar erklären, aber man kann es schlecht abstellen, weil einfach inzwischen so viele Ebenen ineinander greifen, die nicht mehr im Zugriff selbst handlungswilliger Politiker stehen. Und dieses Nichtliefern fördert dann Fatalismus und den Wechsel zu Parteien, die sagen, wir machen einfach mal Schluss. Also du kannst natürlich den Leuten nicht ewig erzählen, dass wir unsere Grenzen nicht schließen können, wenn man einfach nur hinfahren müsste und einen Schlagbaum hinstellen, um es mal ganz platt zu sagen, oder einen Zaun zu ziehen. Machen wir aber nicht. Wenn Polen ein Problem mit Migranten, die von Putin geschickt werden, hat, sagt Polen ganz offensichtlich, wir steigen aus dem Asylsystem in Europa aus. Also da ist die Willkürankündigung in Polen völlig akzeptiert, während wir erklären, ja, wir müssen uns aber an Gesetze halten. Und das sind so Erfahrungen, die dazu führen, dass die Leute sich abwenden von dem etablierten Politikbetrieb. Und das beobachte ich in der Tat schleichend in den vergangenen Jahren. Das begann auch mit Attac, dass man Freihandelsabkommen unter Verdacht stellt. Es setzt sich massiv in der Corona-Zeit fort. Das darf man nicht unterschätzen. Corona hat einen harten Kern von Leuten hinterlassen, die geradezu demokratisch traumatisiert sind über die Durchgriffsrechte des Staates. Und so kommen Schichten auf Schichten hinzu bei einem Verdruss gegenüber dem etablierten Parteiensystem.
Mhm. Frau Diehl, wir sind am Ende dieser Sendung. Schlussfrage an Sie. Wenn der Geist des Populismus mal aus der Flasche ist, dann kriegt man ihn relativ schwer wieder rein. Das sagt der Soziologe Steffen Mau. Und wenn das so ist, müssen wir uns an den Populismus als politischen Dauerzustand gewöhnen?
Wir haben uns schon daran gewöhnt, aber die Frage ist jetzt, wie geht man damit um? Und ich glaube, das Einzige, was möglich wäre, wäre, dass die etablierten demokratischen Parteien nicht mehr dem Populismus bzw. den Rechtspopulismus nacheifern und stattdessen die demokratische Position markieren. Das ist, glaube ich, etwas, was sowohl im Diskurs als auch in der Gesetzgebung notwendig wäre.
Vielen Dank. Trump, Milei, AfD. Wie viel Populismus verträgt die Demokratie? Das war heute unser Thema im Forum bei SWR Kultur mit dabei, die Politikwissenschaftler Paula Diehl und Michael Zürn, außerdem der Journalist Ralf Schuler. Ich bin Michael Riesel, sage danke fürs Zuhören und bis bald.